Das war das letzte Mal, wo ihr diesen Trailer gesehen habt. Ich hoffe, ihr habt euch den gut eingeprägt. Wobei wir ja noch nicht ganz fertig sind mit dem Kapitel 9. Aber von den Umständen her, wir werden nächste Woche übrigens hier einen Gastredner haben. Da möchte ich euch auch ganz herzlich zu einladen. Das sind nämlich die Gründer von Watoto, der Gary und die Marilyn Skinner. Und ich finde das richtig klasse, dass die hier sind. Und die machen diese Arbeit schon seit paar 30 Jahren in Uganda. Und dann werden wir einsteigen in eine Adventsserie, nämlich mit Matthäus 1. Es beginnt damit Catch Me If You Can. Das haben wir vor Jahren, hatten wir das schon mal gehabt. Ja, ihr habt wahrscheinlich diesen Film schon mal gesehen. Und so ähnlich ist das auch eine Geschichte, nämlich der Stammbaum. Es ist Hammer, was dieser Stammbaum, was da eine Spannung drin liegt. Gut, und wir gehen jetzt einfach weiter. Ich möchte euch einladen, die Bibel aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 9. Und ich lese dann einfach mal die Story vor. Wir haben heute nicht so einen langen Abschnitt. Es ist die Geschichte von Matthäus. Matthäus Kapitel 9, Vers 9. Ich lese einfach mal vor und dann gehen wir nachher in die Auslegung. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Als er es aber hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir haben ja, wie gesagt, im Trailer und eben auch im Zeugnis gehört, Heilung geschieht auf ganz viele Arten und Weisen. Wir haben uns ganz verschiedene Themen uns angeschaut. Wir haben Heilung von Krankheiten uns angeschaut, hier, wo wir Jesus begleitet haben, aber auch von falschen Sicherheiten. Letztes Mal ging es um ganzheitliche Heilung, Sünde und alles Mögliche. Und das ist so breit, dieses Spektrum. Und ich glaube, Gott will da bei jedem von uns irgendwas wirken, irgendwas lösen. Heute geht es um ein ganz banales Thema, nämlich um Geld. Ja, wir haben es nämlich mit dem Matthäus hier zu tun. Was passt da besser, wenn man über so Heilung von Geldsorgen spricht, als ein Banker, ein Steuereintreiber und ein Abzocker? Also ich will das jetzt nicht sagen, das ist alles eins, ja. Also bitte versteht mich hier. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an, schauen uns nur mal den Text an, was wir hier finden, und dann kommen wir ins eigentliche Thema. Heilung von Geldsorgen. Da hieß es am Anfang im Kapitel 9, Vers 9, als Jesus von dort wegging. Ja, also wir erinnern uns, Jesus in Kapernaum, Jesus ist in seiner Homebase und seine Homebase war das Haus von Petrus gewesen. Und von da aus hat er viele verschiedene Einsätze gemacht und ging von dort weg von dem Haus und geht dahin, wo die Steuereinnehmer saßen. Kapernaum war ja auch so eine Drehscheibe gewesen, wo viel gehandelt wurde, und deswegen war natürlich das auch ein sehr einträgliches Geschäft. Da sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Ein gläubiger Jude übersah diese Menschen, ja, weil sie waren skrupellos und sie waren korrupt. Das waren Juden gewesen, aber sie haben mit den Römern gemeinsame Sache gemacht, ja. Was noch dazu kam: Diese Leute hatten nicht nur einfach Steuern von ihren Landsleuten genommen, sondern sie haben noch einen obendrauf gegeben. Also es gibt Ausleger, die sagen, das war so ein richtiges Geschäft gewesen. Ja, die Juden, die haben praktisch, oder diese Steuereintreiber haben darum gebuhlt, dass sie bei diesen Römern das machen konnten. Und der den besten Deal hatte, der bekam den Zuschlag. Ja? Also der am meisten Steuer abknöpft, da haben die Römer natürlich gesagt: Okay, du bist unser Mann. Matthäus war so einer gewesen und er war natürlich dementsprechend beliebt bei seinen Landsleuten. Das können wir uns vorstellen. Was noch dazu kam: Matthäus wird in den anderen Evangelien als Levi bezeichnet. Das war sein Zusatzname, und wir sehen darin, dass er von dem Stamm der Leviten kam. Und die eigentliche Berufung dieses Stammes war, dass sie im Tempel für Gott dienen. Und er hat das getauscht. Er hat draußen am Zoll für die Römer gedient, also genau die andere Seite. Also das war für jeden Gläubigen das absolut allerletzte, was dieser Typ gemacht hat. Und Jesus geht schnurstracks auf den hin. Ja, sein Ruf ist ihm halt wieder völlig egal, was Jesus macht, das hätten wir nie gemacht. Aber er macht's halt und das heißt ja, und er sprach zu ihm, folge mir. Ohne irgendwelche kulturrelevanten Tricks, direkte Ansprache. Und das Verrückte daran ist, nicht nur diesen Satz, dieses direkte Ansprechen, sondern die direkte Reaktion. Das heißt nämlich da, er stand auf und folgte ihm. Eigentlich ganz komisch. Ein Mann, der sein ganzes Leben investiert hat in diesen Business, in Geldliebe, der mit Gott, mit Glauben überhaupt nichts am Hut hat. Jesus geht dahin. Es ist unglaublich mal wieder. Ja? Jesus geht dahin und sagt, folg mir nach. Und er, wie so ein, keine Ahnung, als wäre er irgendwie fremdgesteuert, steht auf und folgt ihm. Warum das so spontan ist, das werden wir uns gleich noch anschauen. Im Lukas 5, Vers 29 heißt es dann im Zusatz, und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. In Vers 10 heißt es hier, und es begab sich, als er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Also hier wird aus Synagoge Wohnzimmer eines Steuerbetrügers und aus einer frommen Gemeinde wird das ganze Pack, das nie eine Synagoge von innen gesehen hat. Ja, das ist so bezeichnete man eigentlich diese Leute. Ich muss so eben daran denken, ja, weil wir eben, Christian, du dieses Bild gezeigt hast, ja, hat auch gesagt, das ist jetzt nicht so schön wie bei euch hier, ja, wo man da vor der Hütte gesessen hat. So muss man das vielleicht vorstellen. Jesus geht da einfach rein, holt die Leute zusammen und sie sitzen dort und sie haben ja, eine gute Zeit. Das war übrigens die erste Non-Profit-Zusammenkunft für Matthäus gewesen. Ja? Matthäus hat nämlich nie sich getroffen, wenn es nicht zum eigenen Vorteil war. Er hat immer seinen Profit gesucht. Und hier das erste Mal sitzen dort diese ganzen Typen zusammen, von denen er eigentlich nichts holen könnte. Das waren ja Zöllner gewesen, also das waren die Konkurrenten sozusagen. Zöllner und Sünder heißt es da. Ja? Also Non-Profit. Da gab es keinen Profit zu machen. Und er sitzt mit diesen Leuten hier zusammen. Vers 11 heißt es weiter, und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Wahnsinn, wie macht er das nur? Wie schafft der Kerl das, mit so vielen Nichtchristen zusammenzusitzen und mit ihnen über Glauben zu reden? Ja, das wäre so eigentlich die Antwort oder die Frage gewesen von den Pharisäern. Aber nein, das heißt hier, als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Man beachtet dieses Synonym, Zöllner und Sünder. Wir hatten eben ja schon mal so ein Synonym gehabt, ja? Nicht-Christen und Ingenieure im Zeugnis. Ich musste so schmunzeln, ja. Aber, also das nur mal so am Rande. Das hat natürlich nichts damit zu tun. Aber diese Leute hier, für die war das ein Synonym gewesen. Zöllner und Sünder. Was macht dieser ja, selbsternannte Rabbi damit? Und wisst ihr, was die eigentliche Kritik von denen war? Von diesen Theologen? Wenn so viel dieses Klientels an einem Ort zusammenkommen und die sprechen von Gott, dann muss es ja irgendwas, da muss ja irgendwo der Wurm drin sein, da muss das ja irgendwie stinken, oder? Ich kann mich noch erinnern, damals, als wir, das ist schon ganz lange her, als wir damals in Siegen waren, in der Calvary Chapel, wir haben heute auch Besuch da von einigen aus der Calvary Chapel in Siegen, da stand in der Zeitung ein Bericht eines evangelischen Sektenbeauftragten, Eltern aufgepasst, wo eure Kinder hingehen. Ja? Also es war dann über diese Gemeinde. Die simple Begründung war einfach zusammengefasst, wenn so viele Menschen zu was Religiösem zusammenkommen, dann muss der Wurm drin sein. Ja? Da muss ja irgendwas faul sein. Kirchen sind leer, ja? Wenn Gottesdienst ist und nicht voll. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass Jesus den Puls der Zeit getroffen hat? Luther hat mal Folgendes gesagt, man muss die Mutter im Haus, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselben aufs Maul schauen, wie sie reden und danach dolmetschen, so verstehen sie es denn, dass man Deutsch mit ihnen redet. Ja? So ist das. Und das so mal nebenbei bemerkt, ja, wo Jesus da zusammenkam, da kamen die Mengen zusammen und da war auch eine gewisse Neid, eine gewisse Eifersucht. Warum kommen so viele Menschen da zusammen? Das mal am Rande. Das Schöne an dieser Sünder-Chapel da, die da zusammenkommt, das waren keine Leute, die theologische Haarspaltereien getrieben haben. Die haben nicht diskutiert über irgendeinen Firlefanz. Die kamen auch nicht zusammen, wow, weil das so alles so hip war, so richtig Lifestyle-mäßig. Ja, heute können wir uns Gemeinden ja aussuchen, wo es am besten ist, wo man sich am wohlsten fühlt, wo die Atmosphäre cool ist, der Worship und alles richtig stimmt. Nein, die kamen zusammen, die saßen da zusammen. Das war ihnen alles schnuppe egal. Sie waren da, weil sie nah bei diesem Jesus sein wollten. Das war das Wesentliche. Und nochmal zurück zu der Frage der Theologen, hier in Vers 11. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da kommt die Antwort von Jesus. Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken, und hier setzt Lukas ein und sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Die wollten einfach nur hören und gesund werden. Ja, die kamen, weil sie sich krank fühlten. Und wenn man krank ist, dann läuft man überall hin, auch in ein Healing Room. Ja, Mario? Da sagst du, Mann, da passiert irgendwas und mir ist es jetzt mal egal, ob das jetzt theologisch meinem, keine Ahnung, entspricht, sondern ich möchte gesund werden. Und das war das, was diese Leute hier erlebt haben. Und sie kommen dahin und wollen geheilt werden. Sie wollen gesund werden. Und genau das entspricht auch dem Wesen Gottes, warum Jesus gekommen ist. Vers 13 heißt es hier, geht aber hin und lernt, sagt Jesus. Jesus sagt zu Theologen, geht aber hin und lernt. Das darfst du nie einem Theologen sagen. Der fühlt sich gerade angepisst. Ja? Entschuldigung, aber ja. Ein Theologe weiß alles. Ich bin kein Theologe, ihr dürft mich ruhig sagen, wenn irgendwas falsch ist. Geht hin und lernt, was das heißt. Und dann zitiert er Hosea 6, Vers 6. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Mit Gerechten meint Jesus die Selbstgerechten. Selbstgerechte brauchen keinen Rat. Starke brauchen keine Hilfe. Gesunde brauchen keine Heilung. Das ist der Punkt. Und das ist leider auch der Punkt in unserer Gesellschaft. Viele fühlen sich noch stark, viele fühlen sich gesund, viele fühlen sich selbstgerecht und darum sagen viele, ich brauche keinen Gott. Ja? Auch Gottes Wesen ist, er will uns barmherzig sein, steht hier in diesen Versen, nicht um sich mit uns zu messen an unserer Leistung oder Selbstgerechtigkeit. Versteht ihr? Das hat Gott gar nicht nötig und es bringt auch nichts. Wenn da Menschen sind, die ihm immer ihre Leistung in den Vordergrund stellen und immer zeigen, wie gut sie sind, wie gerecht sie sind, und das gilt auch gerade für fromme Menschen, wir müssen so aufpassen. Je mehr, je gerechter wir uns fühlen und geben und an Leistung messen, umso, wenn man das mal hier als Bild sieht, umso weiter weg ist Jesus. Jesus war nicht bei denen, die sich gerecht fühlten. Das waren die Frommen der damaligen Zeit. Jesus war bei denen, die sagten, boah, hey, ich bin krank, ich brauche Hilfe, ich bin schwach. Und da sitzt Jesus mittendrin. Ich finde das so eine starke Message, allein nur mal diese Aussage einfach zu sagen. Wir meinen, ja, das ist so krank, warum ist das so? Wir meinen immer, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, je länger wir im Dienst stehen oder irgendwo in einer Position drin sind, müssen wir zeigen, wie stark wir sind, wie viel Leistung wir bringen, wie gesund wir sind, wie gerecht wir sind. Und hier sind es gerade die Leute, die durch diese Haltung am weitesten weg sind. Und die sagen, Jesus, hilf uns. Die sitzen mittendrin, beziehungsweise Jesus sitzt mittendrin in ihrem Boot. Matthäus, der sich nie was schenken ließ, bekam auch nichts von Gott. Ja? Über all die vielen Jahre, seine besten Jahre, die er eingesetzt hat, Doch nun ist er an dem Punkt angelangt und bekommt Vergebung und Leben geschenkt. Der griechische Name für Matthäus lautet, wisst ihr das? Theodor. Also der Theodor, das heißt von Gott Geschenkter. Das ist sein Name, ist das nicht verrückt? Sein Name heißt Gottesgeschenk, von Gott beschenkt. Und er wusste gar nicht, was es heißt, schenken. Er hat eine ganz andere Identität und das ist ja unser Thema heute. Und ich möchte dir an dieser Stelle einfach, ich möchte dich ermutigen, da wo du stehst, ob du weit, weit weg von Gott bist, wie Marius eben erzählt hat in seinem Zeugnis, ob du mittendrin sitzt, schon so lange dabei bist, lass dich von Gott beschenken. Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen, um Menschen anzunehmen. Das ist Gnade. Gnade kann er uns dann zeigen, wenn wir erkennen, dass wir die Gnade brauchen. Ich brauche sie jeden Tag. Und mein Wunsch ist, dass wir das immer wieder jeden Tag mitnehmen. Ja, das ist so cool. Wir brauchen Gott nichts vorzumachen oder auch einander nichts vorzumachen, sondern indem, dass wir sagen, ich brauche Hilfe, ich bin hilfsbedürftig. Und wenn du vielleicht noch nie diese Verbindung mit Gott aufgenommen hast, hey, mach so wie Mario. In dem Zeugnis eben. Da ging es wirklich der Umweg über die Krankheit. Ja, einfach hinzukommen und zu sagen, boah, hey, das ist ja Wahnsinn, was Gott da macht. Und das muss nicht über eine Krankheit passieren. Wir alle wissen eigentlich, dass wir hilfsbedürftig sind. Matthäus auch. Matthäus lebt in einem Vakuum. Nach außen hin stimmte alles. Nach außen war er am Scheffeln. Aber da war so ein starkes Vakuum in ihm drin, dass Jesus kommt am richtigen Punkt und sagt, folge mir nach. Und er folgt ihm, weil dieses Riesenvakuum da war. Und er merkt, boah, da ist jemand, der kann mir helfen. Das war die Krankheit von Petrus, von Matthäus. Jesus sagt ja hier Matthäus im Vers 12, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ein großes Problem, was Matthäus hatte, war seine Geldgier. Er ging über Leichen. Ihm war der Ruf im Volk egal gewesen. Er war abgesondert von seinen Volksgenossen, weil er noch mehr scheffeln wollte. Und noch mehr, deswegen kollaborierte er mit den Römern. Das Geld war ihm wichtig, der Besitz war ihm wichtig, das Materialistische war ihm wichtig gewesen. Und das war wie eine Bindung. Jesus sagt das hier, hey, das ist wie eine Sünde. Ja? Eine Krankheit. Eine Schwäche, wenn man diese ganzen Begriffe umdreht. Ja? Aus stark wird schwach, aus gesund wird krank. Aus Gerechtigkeit wird Sünde. Und das ist jetzt unser Thema. Heilung von Geldsorgen oder Heilung von Geiz. Thema Geld. Ich rede eigentlich gar nicht gern darüber, aber es ist wichtig. Und ich merke auch, das ist ein Thema, was mich auch beschäftigt. Ich habe auch ein Portemonnaie hier in meiner Tasche. Fühlst du dich auch so nackt, wenn du aus dem Haus gehst und hast kein Portemonnaie? Ich meine, die Jungen, die fühlen sich nackt, wenn die kein Handy dabei haben. Ja, aber ich musste denken an ein Vorbild meiner Kindheit bei dem Thema Geld, Sorgen, Geldgier. Kennt ihr alle, oder? Kinder werden bereits mit diesem Thema konfrontiert. Donald hatte immer Geldsorgen. Immer, weil er nie was hatte. Dagobert hatte auch immer Geldsorgen, weil er zu viel hatte und geizig war. Er hat immer seine Münzen poliert, ja, und hat darin gebadet. Die einzigen, die einen gesunden Charakter hatten, wer war das? Nein, nicht die Panzerknacker. Tick, Trick und Track, ja. Und die haben das irgendwie immer gemeistert und haben das irgendwie immer geschafft, da so durchzukommen. Und interessant, das hat einen schon als Kind begleitet. Ich weiß nicht, inwieweit mich das ein bisschen mitgeprägt hat, ja, dass da so ein bisschen so was Sparsamkeit nennt man das, ja. Andere nennen es vielleicht Geiz, dann sowas entsteht, ja. Aber dieses Thema Geld, Reichtum, Besitz betrifft uns alle irgendwo. Wir merken es vielleicht mehr oder weniger nicht. Ich möchte euch mal ein Zitat lesen. Ich habe auch teilweise hier ein paar Auszüge, da habe ich schon mal vor ein paar Jahren hier an der Stelle auch schon mal zitiert. Und zwar stand im Spiegel, da hat der Sebastian Steinzen Folgendes gesagt: Es ist nicht verwunderlich, warum gerade Reiche und Prominente als häufigste Vorbilder bei Jugendlichen auf ihrer Suche nach Orientierung und Identität genannt werden. Die Verfügungsgewalt über nahezu unbegrenzte Geldmittel verleiht ihnen eine nahezu göttliche Macht. Mag in der Bibel auch stehen, interessant, dass das Spiegel Bibel zitiert, mag in der Bibel auch stehen, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr ginge, als dass ein Reicher in den Himmel käme. In unserer Gesellschaft hat der Reiche gar nicht mehr das Bedürfnis auf transzendentale Erlösung. Er schafft sich seinen Himmel schon zu Lebzeiten auf der Erde. Das war auch das, was Matthäus hier versucht hat. Ausgestattet mit uneingeschränkter Macht erschaffen Reiche, also reich ist relativ, ja, erschaffen Reiche künstliche Lebenswelten, in denen sie sich bewegen können. So ist der Superreiche das quasi religiöse Surrogat, zu Deutsch Ersatzstellvertreter, einer säkularen, konsumorientierten und sich selbst inszenierenden Gesellschaft. Er ist die Ikone der Reichtumsgesellschaft. Ich meine, wir kennen sie alle, diese Ikonen, ja? Die Clooneys, die Gates, Geissens. Und alleine, dass ihr jetzt schmunzelt, zeigt ja, wir kennen sie, weil wir uns bewusst oder unbewusst damit beschäftigen. Matthäus der Zöllner oder Matthäus, der am Zoll saß, diese Aussagen, die sagen etwas. Matthäus der Zöllner, das war seine Identität. Wir sprechen heute noch davon. Das ist echt crazy. Normal dürfte man das gar nicht sagen. Hey, Matthäus war kein Zöllner mehr, aber wir haben immer dieses Matthäus der Zöllner, kennen wir. Das war seine Identität. Und Matthäus, der am Zoll saß, heißt, er hatte seinen Sitz dort. Das war das, was ihn ausmachte, seine Grundlage. Und zu dieser Grundlage sagt Paulus dem Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 17: Den Reichen in dieser Welt gebiete, und das sind wir, dass sie nicht stolz seien. Auch nicht hoffen, sprich Grundlage, auf den unsicheren, ja, Reichtum oder Besitz, das ist eine ganz interessante Aussage, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Also aufpassen, dass unsere Grundlage nicht das Geld ist, sondern Gott. Das schreibt Paulus an den Timotheus. Da könnten wir jetzt echt mal eine halbe Stunde drüber meditieren, was das bedeutet für dein, für mein Leben. Was ist deine Grundlage? Denk mal, was wäre, wenn das, was du hast, besitzest oder was dein Leben ausmacht, auch dein Job, wenn das plötzlich weg wäre? Leider bestimmt das natürlich auch unser Berufsleben, unsere Freizeit, unsere Bildung. In diesem Buch heißt es weiter: Geld wird zur wesentlichen Grundvoraussetzung für die Inszenierung des Ichs mit einer Fülle von Requisiten ausgestattet. Und je größer das Budget ist, desto bunter das Bühnenbild, also der Besitz, der Kleiderschrank, alles, was mich umgibt, ja, dass ich immer all die Dinge habe, die ich brauche, das gibt mir was. Wer in unserer Welt über genügend Geldmittel verfügt, ist in der Lage, ein grenzenloses Schauspiel zu schaffen. Das können wir auch mit wenig Geld, das kannst du auch als Student. Ein kleines Schauspiel. Das ist ein kleines Schauspiel. Das Schauspiel wird dann immer größer. So ist unsere Welt ausgelegt. Darauf entwickelt sich das hin. Und das macht was mit uns. Das macht auch was mit unserer Identität. Dazu nochmal Paulus an Timotheus. Und jetzt mal so richtig krass, was er da sagt. Also ein paar Verse, gerade auch, die sind noch vor den anderen Versen. Da heißt es im 1. Timotheus 6, Vers 9: Die aber reich werden wollen. Auch da müsste man mal innehalten, ja. Was heißt das? Was bedeutet das? Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das ist so krass, ey, das ist so widersprüchlich zu unserem Lebensstandard. Für uns ist Geld ganz wichtig, Besitz, Sicherheit, das ist für uns extrem wichtig, das macht was aus, das macht auch in unserem Christsein, ja, das brauchen wir. Natürlich, wir brauchen Jesus, aber wir brauchen das Ganze drumherum. Was macht unsere Sicherheiten aus? Und das, nimm vielleicht diesen Vers mal mit für die kommende Woche, was das für deine persönliche Situation bedeutet. Ich möchte dazu Tim Keller zitieren, aus dem Buch "Nicht, es ist nicht alles Gott, was glänzt", wunderbares Buch. Da schreibt Tim Keller: Jesus warnt die Menschen viel häufiger vor Habsucht als vor Sex oder vor Missbrauch von Sex. Ja. Trotzdem gibt es kaum jemand, der eingesteht, habgierig zu sein. Darum wäre es sinnvoll, wenn wir zunächst mal die Arbeitshypothese akzeptieren würden: Habgier könnte auch mein Problem sein. Jesus meinte mit Habgier zum einen die Liebe zu Geld, als auch die Sorge um Besitz. Ja. Nimm das doch mal mit, nimm doch mal diese Arbeitshypothese mit in dein Leben, in mein Leben. Lass uns das mal ein bisschen reflektieren, wenn es um Besitz geht. Ich möchte euch einfach so mal ein paar, nur mal ein paar Indizien geben, ja, so ein paar Aussagen, die du, die ich manchmal treffe und was das vielleicht auch im Blick auf diese Verse bedeuten könnte, die wir vorhin gehört haben oder auch dieses Zitat. Ich muss mehr verdienen. Oder das brauche ich. Passt gut, jetzt kurz vor Weihnachten, ja. Das muss ich haben. Oder ich muss mich besser absichern. Noch besser. Oder ich kann meinen Zehnten nicht geben. Also Zehnter, das ist das, was ich Gott sozusagen zurückgebe. Was Gott mir anvertraut hat. Es gibt so verschiedene Dinge in der Bibel, wo Gott uns ermutigt, diesen Zehnten zu geben. Nicht, weil er die Kohle von uns braucht. Gott braucht nichts von uns. Er hat sowieso alles. Aber um uns so eine Lektion beizubringen, dass wir einfach sagen, hey, Geld ist für mich etwas zum Benutzen und kein Gott. Jesus bezeichnet ja Geld dann oft als Mammon. Nämlich wenn Geld nicht mehr einfach so was ist, was wir benutzen, was uns dient und wir dienen dem Besitz, wir dienen dem Geld, wir dienen diesem ganzen Ding, dann wird es zu einem Gott, zu Mammon. Oder jetzt für Ehepaare: Meine Frau schmeißt das Geld zum Fenster raus. Wer kann dem? Nein. Oder mein Mann ist ein Geizhals. Ja? Also übrigens, warum ich jetzt so diese zwei, das ist jetzt nicht diskriminierend. Tim Keller schreibt in seinem Buch: Der Mann braucht Geld als Grundlage, um sich sicher zu fühlen, vielleicht auch Besitz oder seine Statussymbole. Die Frau braucht das Geld als Grundlage, um attraktiv zu sein. Ich lasse das mal einfach so im Raum stehen. Habe ich ja nicht gesagt. Aber einfach mal sich zu fragen, ja? Ich habe eben schon gesagt, aus Sparsamkeit wird Geiz, oder der Mann sagt, ich bin ja nur sparsam, aber es ist vielleicht Geiz. Also frag mal deine Frau, wie die deine Sparsamkeit einordnet. Und aus Großzügigkeit wird Verschwendung. Auch da vielleicht mal umgekehrt zu fragen. Kann natürlich auch die Rollen vertauscht sein, ja, das mag das auch sein. Ich möchte einfach, um uns so ein bisschen was mitzugeben, wie können wir das mitnehmen, was machen wir damit? Weil, wie gesagt, das sind so ein bisschen einfach nur so Hypothesen oder so eine Arbeitsgrundlage für uns, dass wir uns diese Gedanken machen. Ein Beispiel. Ich hatte mal, auch im Internet, hatte ich mal einen Bericht gehört von Rick Warren. Rick Warren ist einer der reichsten Pastoren, die es so gibt. Es gibt übrigens viele stinkreiche Pastoren und Evangelisten. Und wisst ihr, darf ich das einfach mal einschieben? Ich frage jetzt und, ja, ist eigentlich blöd. Ich frage und gebe mir ja selbst die Antwort, dass ich es mache, oder? Aber manchmal stinkt das zum Himmel, wenn ich, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich manchmal Fernsehen einschalte und sehe irgendwelche christliche Konferenzen und dann wird davon nur von Geld geredet. Nur immer geredet, du musst Kohle geben. Du musst geben, damit du gesegnet wirst. Und eigentlich steht dahinter eine, genauso eine Profitmaschine wie Matthäus. Da haben wir es nämlich mit Matthäus, dem Zöllner, vor seiner Bekehrung zu tun. Weil da wird Geld gesammelt, da wird gescheffelt ohne Ende. Es geht nur um Kohle. Und das ist fast schon richtig verpönt. Da gibt es Pastoren oder irgendwelche geistlichen Leiter, in Anführungsstriche, die haben zwei Privatjets und fliegen damit um die Erde und berauben sozusagen Menschen. Und eigentlich sind sie total versklavt in der Kohle drin. Deswegen habe ich damals dieses Zeugnis mir mal angehört oder diesen Lebensbericht. Ich denke, okay, der Rick Warren ist ja auch nicht gerade arm, oder? Er gehört zu einer der reichsten Pastoren in der westlichen Welt. Er hat allein mit dem Buch Purpose Driven Life Millionen von Dollar verdient. Ich überlege mir auch, ob ich irgendwann mal ein Buch schreiben sollte. Das. Er sagt, er hat mit seiner Frau ein paar Präventivmaßnahmen ergriffen, denn er sagt Folgendes: Ich habe Leute gesehen, die haben ihre Seele verkauft für einen größeren Gehalt. Leider fallen viele Pastoren aufgrund von Geld. Also, das betrifft nicht nur die Wirtschaft, das betrifft auch den sogenannten geistlichen Dienst. Und er sagt, er hat einen Deal gemacht. Er hat gemeinsam ein Spiel mit Gott gemacht, also mit seiner Frau zusammengesetzt. Er hat jedes Jahr den Zehnten erhöht. Also er hat am Anfang 10% seines Gehaltes gegeben und hat gesagt, okay Gott, wenn du uns durchtragst, dann werden wir nächstes Jahr 5% draufhauen. Er sagt, das Gegengift dazu, auf Geld zu vertrauen, ist Großzügigkeit. Darum konnte Gott uns auch Reichtum anvertrauen, also ihnen. Von Anfang an haben wir gesagt, wir wollen Gott dienen, nicht Mammon. Und sein Tipp: Sobald ein Ansatz von Habgier kommt, tue aufrichtig Buße, genau so, als ob du eine richtige Sünde tust. Hast du gehört? Bei Christen redet man gerne über Sex, also was da alles für Gefahren mit verbunden ist. Aber Habgier ist ein viel größeres Thema eigentlich. Wir sehen das aber nicht unbedingt als Sünde. Und er sagt, hey, mach doch mal so, als ob es wirklich eine Sünde ist oder sein könnte. Die Auswirkung war bei ihnen folgendes. Er hat sein gesamtes Gehalt, oder sie haben ihr gesamtes Gehalt zurückgezahlt irgendwann an die Gemeinde, was sie die letzten seit Gründung der Gemeinde bekommen haben, von der Gemeinde. Also wie gesagt, deswegen möchte ich gerne ein Buch schreiben, dass ich das aber irgendwann noch machen kann. Er sagt, also die haben ja verschiedene Projekte gegründet, diesen Peace-Plan, AIDS-Arbeit, Waisenarbeit. Wohnt noch im gleichen Haus seit 20 Jahren, fährt noch das gleiche Auto seit 14 Jahren und hat eine Uhr von Walmart. Ja, da kann man jetzt sagen, das ist auch so eine Selbstinszenierung, aber ich fand das ganz interessant. Weiter, er sagt, du behauptest, du würdest Gott vertrauen für deine Errettung, aber du vertraust ihm dein Geld nicht an. Wen willst du für dumm verkaufen? Lies mal Lukas 16, Vers 11. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? So oft wir für Gott geben, brechen wir die Kette des Materialismus und des Besitzes. Das ist tatsächlich ein Punkt, der bei ihm so ganz, ganz zentral war. Bei mir waren das zwei Kernpunkte. Ich meine, nach einem Jahr Ehe sind wir ja damals angefangen in der FEG in der Schweiz. Haben gedacht, wow, das ist ja cool, da kann man richtig Geld verdienen. Ja. Und dann sind wir nach einem Jahr nach Siegen gegangen und dachten, wir können da so weitermachen. Und dann hat uns der Pastor damals gesagt, herzlich willkommen. Und der Gehalt bestand aus, where God guides, he provides. Ja. Nach dem Motto, oder wie Bunke das mal gesagt hat, was Gott bestellt, das zahlt er auch. Ja. So ungefähr. Okay. Aber wisst ihr, das war hart, aber befreiend. Aber dadurch manifestierte sich bei mir was anderes, nämlich Geiz. Ich konnte auf der einen Seite sagen, guck mal, wir leben von Spenden. Wir leben voll im Vertrauen auf den Herrn und Gott hat uns versorgt. Aber mir kam Geiz zum Vorschein. Da hat besonders Sarah drunter gelitten. Durch sie bin ich da, ich will jetzt nicht sagen frei geworden, aber sie hat das immer wieder adressiert. Und da hat sie ziemlich auch drunter leiden müssen, unter diesem Geiz. Ich meine, ich bin bis heute noch so ein Schnäppchenjäger. Ist so ein bisschen Hobby von mir. Kommt ja bald der Black Friday. Aber da hat Gott was geoutet. Ich habe immer gesagt, Gott, ich lebe für dich, es gehört ja alles dir und es ist ja ich, ja. Aber da war Geiz, eine Wurzel des Geizes und da leidet dann die Frau drunter, da leidet die Familie drunter. Und ich muss immer wieder aufpassen, dass ich plötzlich merke, wow, mein Problem ist nicht zu viel, aber ich muss aufpassen, dass ich da auf dieser Ebene nicht kippe. Es gibt ein anderes Beispiel in der Bibel, das ist Salomo. Salomo ist war der reichste Mensch der Antike und vielleicht auch der reichste Mensch bis heute. Ihr könnt den Besitz mal nachlesen, wenn ihr die Könige lest. Da haben wir auch mal drüber gesprochen. Und trotzdem sagt Salomo in Sprüche 11, Vers 28, wer auf sein Reichtum vertraut, der wird, was meint ihr? Fallen. Sein Herzenswunsch am Anfang. Gott sagt ihm am Anfang, Martin, du hast vorher gefragt, was wünscht ihr euch? Ich fand das cool. Er hat gesagt, keine Ahnung, muss mal überlegen. Find das klasse. Ist schon mal, da ist nicht diese riesen Wunschliste im Hintergrund. Also ich hätte an deiner Stelle gesagt, ich wünsche mir ein iPad Pro oder so irgendwas, ja? Da ist hinten schon so viel abgespeichert. Aber ich finde das ein gutes Zeichen, ja? Dass man einfach mal sagt, du, ich weiß es eigentlich gar nicht. Spontan fällt mir nichts ein. Salomo, der junge Salomo, wird gefragt von Gott, Salomo, was wünschst du dir? Wisst ihr, was er antwortet in 1. Könige 3, Vers 9? Darum, Gott, gib deinem Knecht ein hörendes Herz, beziehungsweise Weisheit und Erkenntnis. Pfeif auf Geld, pfeif auf falsche Identität, auf Investitionsgrundlagen. Ich will in dir sein. Du sollst Gott meine Grundlage sein. Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen als der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und wenn jemand auf diesen Grund baut, was auch immer, das wird sich dann am Ende der Zeit zeigen. Weil es wird nicht verbrennen, wenn du auf diesen Grund auf Jesus baust. Und du baust richtig darauf. Und du fragst ihn immer wieder neu, was ist dran? Salomo hatte das kapiert. Er betete so zu Gott. 1. Könige 3, Vers 7. Ich bin ein kleines Kind und ich weiß weder aus noch ein. Das war seine Grundlage. Und passen wir auf, dass wir bei diesem ganzen Geldthema, bei dem ganzen Sicherheitsthema, bei dem all, was wir uns aufgebaut haben, nicht davon wegkommen und sagen, wir haben es ja im Griff, sondern mit dieser Haltung, ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn du diese innere Haltung hast, wie der Salomo die gehabt hat, ich bin ein kleines Kind und ich weiß nicht aus noch ein, dann wird's gut. Leider hat er diese Grundlage verlassen, Salomo, später. Und das ist genau der richtige Ansatz. Ich stehe hier mitten im Leben, in einem Lebensprozess, in meinem Lebensstil und ich stehe ein, dass ich das nicht alleine schaffe. Und die Lösung ist halt eben nicht mein Stand, ist nicht mein Reichtum oder mein Geld oder mein Besitz oder meine Position. Ich brauche eine Grundlage, die hält. Ich brauche dich, Gott. Das ist der springende Punkt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Glaubst du das? Und wie lebst du das? In Philipper 2 steht, Jesus machte sich selbst zu nichts und hat die Herrlichkeit, sprich er war reich, ja, hat die Herrlichkeit abgelegt, die er beim Vater hatte, um uns zu erlösen. Er hat alles abgelegt. Und er kam, um uns zu erlösen von unserer vermeintlichen Herrlichkeit, die wir nicht ablegen wollen. Ist doch krass, oder? Jesus kommt, hat alles abgelegt, die komplette Herrlichkeit, alles hinter sich zu lassen, um uns zu erlösen von unserer selbstgemachten Herrlichkeit oder das Zitat, was ich vorhin gelesen habe. Und wir sind oft nicht bereit, das loszulassen, weil wir eigentlich ihm nicht ganz vertrauen. Wir glauben zwar, wir sitzen hier, wir machen und tun, aber das Leben spricht oft eine andere Sprache. Ich habe eben ja so ein paar Indizien genannt. Und ich möchte uns ermutigen, eigentlich für drei Impulse die mitzunehmen. Zum einen bekennen. Bekenne die Habgier. Wenn du merkst, da ist Geiz da ist Verschwendung da ist das so, das brauche ich noch, dies brauche ich noch, jenes brauche ich noch, sonst bin ich nicht glücklich. Bekenne das doch einfach mal. Leg das Jesus hin. Da ist, wo deine Schieflage ist, wenn die Gedanken sich immer um dieses Zeugs drehen, bekenne es ihm als Sünde. Da können sich wirklich löbliche Begriffe hinter verstecken, hinter dieser Geldliebe. Sicherheit, sparsam sein, konsumieren, investieren. Das sind alles Dinge, die man positiv füllen kann, die auch wichtig sind. Aber das kann auch etwas Verdecktes sein, dass da eine Schieflage ist in meinem Leben. Denkt daran, Jesus sagt, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Ist natürlich schon ein bisschen Anmaßung, wenn ich das so sage, oder? Aber dass wir das wirklich als ersten Punkt immer wieder, vielleicht jeden Morgen, das steckt übrigens auch wieder im Vaterunser drin, unser tägliches Brot gib uns heute. Damit möchte Jesus, dass wir fokussieren. Er sagt ja, so sollen wir beten, dass wir wieder uns Gedanken machen, Moment, von wem kommt das alles, was ich da habe? Und dann vielleicht auch das Zweite, möchte ich nicht unterschätzen, das ist Beichten. Weil beim Bekennen, das ist immer so, da sind wir immer in so einer, unserer kleinen geistlichen Glocke drin. Das machen wir ja vor Jesus. Oh, ich bekenne dir meine Sünde und wenn ich da geizig bin, bekenne ich dir das auch und so. Aber das Beichten, da geht es darüber hinaus, dass du zu deinem Ehepartner gehst oder dass du zu deinem Freund gehst oder dass du das in den Hauskreis reinwirfst oder mit jemandem darüber redest, sagst, hey, ich glaube, hier ist bei mir eine Schieflage. Beichten heißt, es, dich jemand anzuvertrauen, das öffentlich zu machen, das zu outen. Das haben wir völlig verloren. Ich meine, wir als gute, fromme Evangelikale und Charismatik und was auch immer, das ist ja was, was die katholische Kirche macht. Wir haben nichts mit Beichten zu tun, oder? Boah, Beichten, das ist Beichtstuhl. Nein, Beichten heißt einfach, ich sage es jemand. Ich mache das öffentlich. Und dann das Dritte, das zu bewegen. Kann man sich gut merken. Bekennen, beichten, bewegen. Bewege, das heißt, beweg dich. Bewege es für dich, aber beweg du dich. Mach konkrete Schritte. Ich habe eben schon mal gesagt, fang mal an mit deinem Zehnten. Gib den Zehnten. Wenn du das noch nicht gemacht hast, mach das. Da liegt so viel Befreiung drin. Und ich sage immer an dieser Stelle, wenn du jetzt sagst, aha, das ist eigentlich alles nur so ein Haken. Der braucht mehr Kohle für die Gemeinde. Hey, ich bin total dankbar für eure Unterstützung. Und tatsächlich muss dieser Laden laufen. Und es gibt so viele Menschen, die uns hier unterstützen. Das ist so klasse. Aber wenn du diesen Gedanken hast, dann gibst du doch woanders hin. Zum Beispiel nach Ecuador. Oder? Einfach nur das zu erleben. Dann lass dich reflektieren von anderen. Frag doch mal deinen Partner oder deinen Kollegen oder was auch immer. Wie nimmst du mich wahr? Dann frage immer nach seinem Willen. Zum Beispiel auch in der Berufswahl. Manchmal ist es auch die Strategie von Firmen, Menschen abhängig zu machen. Durch hohen Lohn, hohen Lebensstandard. Ja, hoher Lohn, das gibt hoher Lebensstandard und das gibt eine Abhängigkeit. Das heißt, diese Kohle muss monatlich reinkommen. Und deswegen bleibt dir gar nichts anderes übrig. Dann auch keine unnötigen Schulden machen. Ich sage bewusst unnötige Schulden und Kredite. Nicht Kredit aufnehmen für irgendeinen Blödsinn, für einen Flatscreen oder so. Ja? Sondern man kann auch gesund Kredit, wenn ich eine Immobilie kaufe, das ist zum Beispiel etwas, wo du sagst, da investiere ich für die Zukunft. Aber nicht für irgendeinen Blödsinn da Kredit aufnehmen. In Sprüche 22, Vers 7 heißt es, Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Stell dich Jesus zur Verfügung. Ganz wichtig, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann bete täglich. Und wie gesagt, dieses Gebet mache ich mir zum täglichen Gebet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und da ist mit der Untertitel drunter, was das bedeutet. Es kommt von dir. Und sei loyal ihm gegenüber. Ich schließe nochmal mit einem Satz aus 1. Timotheus Kapitel 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Lass uns aufstehen und beten. Herr, mir ist klar, das können alles nur auch Impulse sein. Aber ich sehe dahinter dich. Du gingst schnurstracks auf Matthäus los. Und ich sage bewusst nicht Matthäus der Zöllner oder Matthäus, der am Zoll saß, sondern du hast ihn als Mensch gesehen. Du hast ihn als Theodor gesehen, als Geschenk Gottes. Und du wolltest ihn beschenken. Und du kommst jetzt zu uns, zu jedem Einzelnen. Wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Du bist gekommen, um Heilung zu geben. Und vielleicht ist das das größte Heilungsthema überhaupt. Und eins weiß ich ganz sicher bei diesem Thema mit Geld und Habgier und Geiz und. Ich weiß 100% sicher, dass es dein Wille ist, dass du jeden Einzelnen hier frei machen möchtest. Und geh du jetzt einfach durch die Reihen hier. Jetzt stehst du vor Jesus. Und jetzt bist du mal in der Rolle des Matthäus. Du hast deinen Sitz im Leben. Versuch dich jetzt in deine Rolle rein zu versetzen. Du sitzt nicht am Zoll, du bist in deinem Beruf, du bist in deiner Aufgabe als Familienvater, als Mutter. Du bist an deinem Campus. In deiner Situation, egal wo das ist. Und jetzt kommst du mit deinem ganzen Besitz, mit deinen ganzen Sachen, in deinem ganzen Lebensstil, in deinem Lifestyle. Und da stehst du jetzt oder da sitzt du jetzt. Und ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist jetzt auch in den letzten Minuten zu einigen von uns auch gesprochen hat oder ganz gezielt Dinge dahin gezeigt hat. Und jetzt kommt Jesus auf dich zu. Jesus spricht dich an und sagt: Steh auf und folge mir nach. Und jetzt überleg mal, was Matthäus gemacht hat. Er hat alles hinter sich gelassen. Das Einzige, was er mitgenommen hat, war der Griffel, der Stift. Damit hat er nämlich dann das Matthäusevangelium geschrieben. Bist du bereit, ihm nachzufolgen? Wirklich alles mal hinter dir zu lassen und ihm zu folgen? Jetzt folge ihm einfach und antworte ihm.